Sonntagabend. Ein entspanntes Wochenende neigte sich dem Ende zu. Leberwurst, Speck und Zwiebelquark, genau das Richtige für ein gesundes Abendbrot. Ein Starkmacher für den nächsten Tag, für das Unabwendbare hinausmüssen in die Kühle des frühen Morgens. Fredo zum Austragen der Tageszeitung, Frieda zum Putzen in die Schnapsfabrik. Ein kräftiger Rülpser signalisierte, dass es Fredo geschmeckt hatte. Eigentlich ein Grund zum Abschalten. Doch Frieda horchte auf, denn die mikrobisch kleine Unstimmigkeit im Hals ihres Liebsten war nicht zu überhören gewesen. Sie ahnte, da kommt noch etwas, etwas richtig Gescheites. »Eine neue Idee«, tippte sie. Dabei galt ihre ganze Hoffnung der längst überfälligen Ansage für eine erlösende Attacke an der Jobfront. Endlich mal wieder Hoffnung. Nichts mehr wünschte sich die tapfere Frau an der Seite des Unbeugsamen. Doch vorerst quälte der sonntägliche Fernsehtatort die Gemüter. Frieda mit der verhaltenen Arme-Würstchen-Dramatik eines unvermeidlichen Täterschicksals, Fredo mit der Dummheit der Kommissare, denn als wachsamer Zuschauer hatte er den Mörder schon nach 15 Minuten entlarvt. So folgte Fredo dem weiteren Verlauf des Tatorts nur halbherzig, was er im Übrigen ohnehin sonntags tat, denn was ihn wirklich interessierte, war die Sendung danach, der Polit-Talk. Fredo seufzte hörbar. »Was ist?«, fragte Frieda. »Nichts«, antwortete Fredo. »Was heißt das, nichts?« »Nichts eben«, endlich sah Frieda auf. »Du hast doch irgendetwas. Wenn du es genau wissen willst, ich sehne mich nach der Sendung mit der Maus. Lange ist's her.« »Die Maus? Du meinst doch nicht etwa...« »Doch, die meine ich. Sabine Christiansen also?« »Ja«, Fredo wusste, dass er Frieda provozierte. »Wollte er auch. Was sollte er machen vor lauter Langeweile? Aber die Christiansen«, wandte Frieda ein, »die gibt's doch gar nicht mehr im Fernsehen.« »Ja, leider. Sie ist die Beste gewesen. Das Mäuschen eben.« Frieda riss ihren Kopf weg, sich demonstrativ auf den Tatort konzentrierend, im Gesicht das lebhafte Runzeln einer tief beleidigten Frau. »Oh, wie gern hätte sie es gehabt, selbst Maus gerufen zu werden. Endlich mal wieder, so wie früher.« Mit einem Mal war es Frieda, die hörbar seufzte. Fredo riss ungeduldig eine Tafel Schokolade auf. Sprengel orange. Nicht mehr lange, dann würde der Täter gefasst und abgeführt werden. Zeit für Gehirnnahrung. Ganz langsam verschwand ein ganzer Riegel der Köstlichkeit zwischen den gespitzten Lippen des Genießers. »Sie haben den Mörder«, rief Frieda vergnügt. Fredo schmolz einen zweiten Riegel zwischen Zunge und Gaumen. »Lecker«, dachte er und bekam Lust auf Nachschub. Was interessierte ihn das Tatortfinale? Der gerade abgeführt wurde, den hätte Fredo schon vor einer Stunde ins Gefängnis gesteckt. »Ist ja doch immer die gleiche Show«, dachte er und sprang auf, eine leere Videokassette in den Schlitz des Rekorders zu schieben. Ein Druck mit dem Daumen und schon begann die Elektronik leise zu summen. Ach, was waren das noch für schöne Sonntagabende. Früher mit der Christiansen, mit ihren langen, übereinandergelegten Beinen, die bis ins Wohnzimmer zu reichen schienen, ihr sanfter, mäuseliger Blick. In dieser Sekunde kam ihre Nachfolgerin ins Bild. Fredo drückte auf die Fernbedienung. Für später, zum Nachzappen. Nicht wegen der neuen Moderatorin, nein. Fredo war ein treuer Mann, durch und durch, so auch gegenüber seiner Sendung mit der Maus. Ja, nach der elegant gekleideten Christiansen konnte es für Fredo nur noch einen Beweggrund fürs Nachzappen geben, und das war ein splitternackter, nämlich die Worte und Sätze der Studiogäste. Hochkarätige Politiker übrigens, Wissenschaftler und Wirtschaftsgewaltige. Von diesen Gewinnertypen, die es weiß Gott auf einen mehr als vollwertigen Arbeitsplatz geschafft hatten, erhoffte sich Fredo die entscheidende Anregung für die nächste Bewerbung auf einen versicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Wenn nicht sofort oder in wenigen Minuten, so doch morgen oder übermorgen. Dann nämlich würde er die Sendung ein zweites, sogar ein drittes Mal anschauen. Heute sollten die hohen Herren mal wieder über Arbeitslosigkeit debattieren. Fredo, ein Riegel Schokolade in der Hand, nahm seine häusliche Hab-Acht-Stellung ein. Doch dann, oh Gott, was war denn das für eine Gästezusammenstellung? Fredo stutzte. Hatte er die falsche Kassette eingelegt? Vielleicht. Nein, der Abspielknopf war eingeschaltet. Das, was davor ihm die Mattscheibe füllte, waren tatsächlich die aktuellen Studiogäste. Da regte sich im Fredo die Empörung. »Wir werden betrogen«, schimpfte er und griff zum Telefon. Nur wenige Sekunden später hörte er am anderen Ende der Telefonleitung die Stimme einer Angestellten des deutschen Fernsehens. Fredo wartete nicht mehr als ihren Namen ab, dann beschwerte er sich lautstark über die laufende Sendung, die er schon einmal gesehen zu haben glaubte. Doch die Dame am anderen Ende der Leitung versicherte ihm, dass die Sendung brandaktuell sei, keine Konserve, alles von heute. Fredo, mit einem gesunden proletarischen Misstrauen zur Welt gekommen, kniff die Augen zusammen. Wer garantierte ihm, mit einem Menschen zu sprechen, nicht mit einem Automaten? Da konnte nur ein Test helfen. »Was für einen Tag haben wir heute?« »Sonntag«, antwortete die Dame vom Fernsehen korrekt. Wie schon gesagt, was sich in Fredo rührte, war nicht einfach nur Misstrauen, sondern ein proletarisches und noch dazu ein gesundes Misstrauen. Kein Wunder, dass er jetzt erst recht misstrauisch wurde. »Sonntag?« Das stimmte. Doch reichte ihm die Antwort schon nicht mehr. Tief holte er Luft, ganz so, als nehme er Anlauf, und fragte, was für ein Tag ist gestern gewesen? Sonnabend. Und vorgestern? Freitag. Na warte, dir zeig ich's, dachte Fredo und fragte nach der Höhe der derzeitigen Fernsehgebühren. 51 Euro, erklang postwendend ihre helltönige Stimme. Und was zahlen Sie persönlich? Auch diese Frage beantwortete die Dame ohne das geringste Zögern. Verdammt! Fredo wurde lauter. »Wann waren Sie zuletzt beim Friseur?« »Gestern. Damen- oder Herrenfriseur?« »Damenfriseur«, kam die Antwort geduldig und ohne Widerwillen. Ja, fast schien es, als bereite das Ratespiel der Dame sogar gehörigen Spaß. »Es reicht«, entschied Fredo für sich. Denn kein Automat konnte wissen, ob er Frauchen oder Herrchen war. Das war nun wahrhaftig unmöglich. Gerade wollte Fredo den Telefonhörer auflegen, als sie die Rollen vertauschen sollten. Freundlich wie gehabt, sagte die Dame, »Und Sie? Wer sind denn Sie?« Ein kurzes Zögern nur, dann wollte Fredo antworten. Doch kam ihm die Dame zuvor. »Sie kommen wohl auch vom Fernsehen?« fragte sie lauernd und mit Biss auf der Zunge. Fredo, der wieder zurück vor den Fernseher wollte, wehrte ab. »Ich komme nicht vom Fernsehen, ich komme aus Hamburg. Genauer gesagt vom Dulzberg.« »Ha!« rief da die Dame vom Fernsehen triumphierend. »Hab ich's mir doch gleich gedacht. Dann bist du der Kurt Bock von »Verstehen Sie Spaß?« »Da habt ihr mich ja schön reingelegt.« »Reingelegt?« Fredo begriff gar nichts. »Die Fernsehtussi reinlegen? Die würde er vielleicht auf den Rücken legen. Aber nicht nur so zum Spaß.« Wovon es hier auf dem Dulzberg weiß Gott genügend gab. Nur verstehen wollte ihn keiner. Während Fredo sich so seine Gedanken machte, beendete er das Gespräch einseitig. Der nächste Riegel Schokolade war noch nicht geschmolzen, da regte sich Fredos Zorn erneut. Denn nicht nur die Gäste schienen dieselben wie bei früheren Sendungen, nein, wie es schien, trugen sie auch die alten Argumente vor. Die Arbeitslosen müssten endlich Ideen entwickeln, müssten selbstständiger werden, Initiativen ergreifen, zum Dienstleister mutieren, putzen sollten sie, kriechen, Einkaufstüten packen. Vor allem aber sich bescheiden und wieder bescheiden und sich aufs Neue bescheiden. Fredo sprang von seinem Sessel hoch. Ja, verdammt, was taten denn er und Frieda seit vielen Jahren? Es dauerte, bis sich der Erboste zurück in das Polster gleiten ließ. Pah, wieder nichts Brauchbares. Da, jetzt schwätzten sie auch noch von fremden Lebenswelten. Ein Manager, ein Minister, wie aus einer Kehle besangen sie mit feucht verklärten Augen die asiatischen Niedriglöhne, erklärten sie zum einzig wahren Allheilmittel der ganzen Welt. Fredo winkte ab und schimpfte. Was nützen uns die Niedriglöhne in Asien? Schließlich leben wir in Hamburg und nicht am Bosporus, Frieda. Brüllte er. »Hast du das gehört?« »Ja, natürlich, aber ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Ist doch alles nur eine Frage der Zeit, bis die Niedriglöhne vom Bosporus auch zu uns kommen. Das sind doch gerade mal 3 Flugstunden.« »Ach, weißt du noch, vor 8 Jahren, unser letzter Urlaub?« Fredo wusste nur allzu gut. Auch wusste er, dass Frieda sogleich nach dem nächsten Urlaub fragen würde. Nervig und sinnlos, denn dafür war nun wirklich kein Geld da. Demonstrativ wandte sich der Erboste dem Fernseher zu. Gerade noch rechtzeitig, denn wie aus dem Nichts sprach einer der Studiogäste ein Wort aus, das in Fredos Gehirn eine Kettenreaktion auslösen sollte. Es war nicht einfach nur ein Wort, nein, es war ein Begriff. Ein pulsierendes Bild, ein Synonym, etwas Unverwechselbares. Es lautete Rikscha. In Fredos Kopf rastete etwas ein. Auch für ihn war das Ziehen einer Rikscha schon einmal ein Thema gewesen. Damals, nach mehrmaligen Versuchen, hatte er feststellen müssen, dass die Kraft nicht mehr reichen wollte. Dennoch hielt ihn der Nachhall dieses schönen Klanges gefangen. Wie von Magie gesteuert, verband sich das Gefährt mit der Vorstellung von einem Supermarkt. Bingo, Rikscha, das war es noch immer. Eine neue, alte Variante wurde geboren. Frieda, die gerade ein Gläschen feinsten Perlwein servierte, hielt die Luft an. Der dünne Schweißfilm auf Nase und Stirn ihres Liebsten zeugte von heftiger Bewegung unter seiner aufsteigenden Schädeldecke. Die Treusorgende griff nach einem Tuch. Behutsam tupfte sie dem Kopfarbeiter die Nasenpartie trocken. Fredo ließ es geschehen. Ein Vorgang, der knappe 5 Minuten dauern sollte. Dann zeigte eine geniale Idee in der bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung, was in ihr steckte. »Es ist soweit«, entfuhr es dem Brüder. »Morgen gründe ich ein Unternehmen.« »Hoch!« Frieda presste die Hand vor den geöffneten Mund. »Endlich! Eine schwere Geburt!« »Armer Fredo«, stammelnd entgegnete sie, »du willst dich selbstständig machen? Aber dafür braucht man doch eine Fabrik.« Fredo, ganz Herr des Augenblicks, erklärte seiner Liebsten seinen Plan. Ein Transportunternehmen wolle er aufbauen, mit Bedacht selbstverständlich, anfangs bescheiden, aber mit der Option, später ganz groß herauszukommen. Frieda staunte, hielt die gespreizten Finger vor dem Mund. »Mein Fredo«, stammelte sie, »ein richtiger Unternehmer, ein Wirtschaftsmagnat.« Dann fehlten ihr die Worte. Jedenfalls solche, die wohl jedem Mensch jetzt entfuhren wären, wie etwa »Ich wusste immer, dass wir es schaffen werden« oder »Fredo, ich werde dich immer lieb haben«, auch wenn du ein hundsgemeiner Ausbeuter geworden bist. Wie immer, wenn Fredos Ideen materialisierten, ging der Entschlossene kurzerhand ans Werk. Seit vielen Jahren schon ärgerte ihn ein alter Kinderwagen, der den Kellergang versperrte. Einmal geklingelt bei der allwissenden Frau Hornung aus Parterre, schon war seine Herkunft erkundet. Fredo bot an, das Babygefährt zu entsorgen. Was für eine Überraschung! Der Eigentümer des Gefährts bedankte sich sogar bei Fredo mit einem Zehner, der in der Jackentasche des Hilfreichen eine neue Heimstatt fand. Behutsam buxierte er den ovalen, noch gut erhaltenen Kinderwagen in den eigenen Kellerverschlag. Ein Handgriff und Fredo hielt 2 hölzerne Teppichleisten in der Hand. Ruckzuck wurden sie waagerecht an die Seitenflächen montiert und verlängerten den Wagen auf diese Weise um immerhin einen knappen Meter. Wie gut, dass es Fredo regelmäßig die nähere und entfernte häusliche Wie gut, dass Fredo regelmäßig die nähere und entfernte häusliche Umgebung erkundete. Dabei hatte es ihn schon öfter an den Zaun eines Ziegenhofs verschlagen. Dorthin marschierte Fredo mit strammem Schritt. Ob man die Tiere ausleihen könne, fragte er und behauptete, die Ziege für einen Kindergeburtstag zu benötigen. Die Ernüchterung sollte auf dem Fuß oder besser Hufe folgen. Der Ziegenhalter verlangte einen gepfefferten Preis. Und zur Sicherheit der Kindergeburtstagsgäste wollte er sogar noch mitgemietet werden. Auf so viel Geschäftssinn war Fredo nicht vorbereitet. Und noch hatte die Arbeitsagentur kein grünes Licht gegeben, noch fehlte das große Geld. Aber mein Herr, sagte Fredo, ich will das Tier erst einmal kennenlernen, ihm den Weg und die Umgebung zeigen, damit es sich nicht fürchtet in der Fremde. Auch wollte er, Fredo, mit dem Tier seiner Frau eine Überraschung bereiten. Mehr als eindringlich bestand der Unternehmensgründer darauf, das Tier in Eigenregie mitzunehmen. Der Ziegenhalter stand lange Minuten schweigend inmitten seiner Herde, musterte Fredo eindringlich. Vielleicht war der Tierhalter gerade klamm und brauchte jeden Cent. Vielleicht fand er auch nur Gefallen an Fredos Sturheit. Jedenfalls lenkte der Ziegenhalter ein. Vorausgesetzt, so forderte er jedoch, dass Sie, Fredo lupfte seinen Hut, gestatten, Fredo Fruchtiger, dass Sie, Herr Fruchtiger, im Voraus bezahlen. Außerdem muss ich Ihren Personalausweis verlangen. Und drittens erwarte ich, dass Sie sich von mir unterrichten lassen im korrekten Umgang mit einer Rasseziege. Fredo willigte ein. Nicht mehr als 1/2 Stunde später spazierte er mit einem schon etwas betagten Tier abseits der Hauptstraßen davon. Das Fell der Ziege hatte eine gelbliche Maserung, einem Postauto ähnlich, was Fredo sehr treffend fand. Schließlich galten seine Bemühungen ja dem Ziel, ein Transportunternehmen zu gründen. Als er an der heimischen Wohnungstür schellte, hielt Frieda gerade ein kleines Mittagsschläfchen. Schon als sie zur Tür ging und den Summer Betätigte, spürte sie, dass irgendetwas anders war als sonst. Wo blieben Fredos schwere, gleichmäßige Schritte, mit denen er die Treppe heraufzustapfen pflegte? Stattdessen waren Schleifgeräusche zu hören, dazu eine scheppernd ins Schloss fallende Haustür. Frieda kräuselte die Stirn. War Fredo krank? So hatte er noch nie geschnauft. Plötzlich wurde im Erdreich eine Tür aufgerissen. Es folgte ein gellender Schrei. Unverkennbar, Frau Hornung. In diesem Augenblick begann Friedas Wasserkessel zu pfeifen. Sie lehnte die Wohnungstür an und suchte die Küche auf, um Pfefferminztee zu kochen. Es wurde Zeit, denn das Getränk sollte bis zum Abendbrot abgekühlt sein. Zurück auf dem Flur bemerkte sie, dass Fredo noch immer nicht angekommen war. Doch jetzt, in diesem Augenblick, schwang die Wohnungstür auf. Unwillkürlich trat Frieda einen Schritt vor, ihren geliebten Gatten mit einem Küsschen zu begrüßen. Doch was ihr sogleich unter die Augen kam, ließ sie ungläubig erstarren. Eine Leine in Fredos Hand führte zum Hals einer leibhaftigen Ziege. Angst und Nervosität tanzten in den Augen des unruhigen Tieres. Mit einem gellenden Schrei wich Frieda zurück, suchte Schutz in der Küche, deren Tür sie von innen verriegelte. Erst Fredos Drohung, seine vierbeinige Freundin im Wohnzimmer einzuquartieren, ließ Frieda die Küchentür öffnen. Fredo griff ins Gemüsefach nach einer Möhre, die von der Ziege anstandslos verputzt werden sollte. Der Möhrenvorrat ging schon zur Neige, als Fredo endlich seinen Plan erläuterte. Wenn alles gut geht, so schloss er, werde ich das Tier später sogar erwerben. Frieda stemmte die Fäuste in die Hüften. Barsch stellte sie klar, dass das Viech auf Dauer nicht zu suchen habe in einer Mietwohnung und schon gar nicht in einer, in der sie, Frieda, zu Hause sei. »Soll es auch nicht«, versprach Fredo und versicherte, einen Stall anzumieten. »Mal sehen, vielleicht könne man den Hauswirt überreden, den langweiligen Vorgarten mit einer niedlichen Ziege zu schmücken.« Nach arbeitsreichen Stunden und einer kurzen, aber gemütlichen Kaffeepause an der Seite seiner Ziege bat Fredo hinunter in den Garten. Frieda folgte unwillig, eigentlich nur, um sicherzugehen, dass das Tier auch wirklich die Wohnung verließ. Desorientiert, misstrauisch, in sicherer Entfernung beobachtete Frieda von der Rasenmitte des Vorgartens aus, wie Fredo den umgebauten Kinderwagen aus dem Keller holte. Frieda staunte. Donnerwetter, da hatte der Bastler mal wieder ganze Arbeit geleistet. Der Stolz auf das handwerkliche Geschick ihres Liebsten ließ sie alle Unbill mit der Ziege für einen Moment vergessen. Da wurde im ersten und dritten Stock ein erstes Fenster geöffnet. »Hallo, schönes Tier, das Sie da haben. Ist das denn erlaubt, eine Ziege zu halten? Da könnte ich mir ja einen Esel besorgen.« Gelächter. Schon tauchten dunkle, sensationsgierige Gesichter hinter geschlossenen Fenstern auf. Frieda kannte sie alle. Sie empfand äußerste Peinlichkeit. Diese den gaffenden Nachbarn möglichst bald zu entziehen, ging sie ihrem Fredo trotz allen stillen Protestes zur Hand. Und das war gut so, denn noch immer wollte es Fredo nur mühsam gelingen, das widerspenstige Tier vor den Wagen zu spannen. Als die Ziege schließlich doch zwischen den beiden starren Holzleisten des umgebauten Kinderwagens steckte, riss und bockte es und trat in einem fort aus. Dabei fletschte es die Zähne und schnappte nach seinem Peiniger. Fredo raufte sich die Haare. Verdammt, der Wagen drohte zu zersplittern. Schließlich sah sich Fredo gezwungen, das Tier wieder zu befreien und zu eigener und anderer Sicherheit an einem Baum zu binden. Nun war guter Rat teuer. Wie sollte Fredo einem meckernden Vierbeiner vom Wohlwollen seines Herrn überzeugen? Schwergängig nur wälzten sich die Lösungsvorschläge durch sein Gehirn. Fredos Augen freilich schienen den Überlegungen voraus zu sein. Abtastend, dann immer enger einkreisend, suchten seine Pupillen Friedas Antlitz. Der wurde ganz unbehaglich zumute, Fredo sagte. Wir müssen der Ziege zeigen, was wir wollen. Die ahnungslose Frieda nickte beipflichtend mit dem Kopf. Fredo setzte sein freundlichstes Lächeln auf und säuselte, »Weißt du eigentlich, meine teure Frieda, wie sehr ich dich lieb habe?« Frieda spitzte die Ohren. Das hörte sich gut an, ließ sie aber misstrauisch werden. Fredo, der die Distanziertheit in ihrer Körpersprache bemerkte, legte nach. »Komm in meine Arme, mein Mäuschen!« Da leuchtete Frieda in der Gänze ihres Wesens auf. Er hatte Mäuschen gesagt, so wie er es vor dem Fernseher zur Christiansen gesagt hat. Wie sollte eine liebende Frau da widerstehen können? Schwungvoll warf sie sich in seine Arme. Während das Paar inmitten der Rasenfläche des Vorgartens eng umschlungen dastand, genoss Frieda das sanfte Streicheln ihres Liebsten, trotz des dicken Mantels. Tief eingetaucht in der vertrauten Zärtlichkeit, hörte sie Fredo plötzlich fragen, ob sie bereit sei, ihm zu helfen auf dem Weg in eine bessere gemeinsame Zukunft. Ein tiefes, seelenvolles Ja war ihre Antwort. Darauf hatte Fredo gewartet. Er wusste, dass Frieda zu ihrem Wort stehen würde. Dennoch ging er auf Nummer sicher. »Komm, mein Mäuschen«, schmeichelte er. Dann dirigierte er die Überrumpelte zu einem umgebauten Kinderwagen. Eins, zwei, schon stand Frieda zwischen den Leisten. Blitzschnell legte Fredo das Geschirr an. »Hü«, schnalzte er und dirigierte das ungewöhnliche Gespann geradewegs an der Ziege vorbei. Die schien durchaus interessiert. Jedenfalls verlor sie den Wagen nicht aus ihren listigen Augen. »Sieh dir deine Lehrmeisterin genau an«, rief Fredo dem bärtigen Vieh zu. »So geht das«, dann versetzte er Frieda in Trab. Die protestierte erst, als Fredo einen Galopp von ihr forderte. Inzwischen waren fast sämtliche Fenster des Hochhauses geöffnet. Gaffende, staunende, sportlich interessierte Gesichter wechselten einander ab. Es wurde applaudiert und gejohlt und immer wieder nach dem Hausmeister gerufen. Für Frieda die Hölle auf Erden. Fredo, dem die Sache viel zu ernst war, als dass er auch nur eine Spur von Scham verspürte, sollte schließlich ein Einsehen mit seiner Frieda haben. Schweren Herzens spannte er die erschöpfte Frau aus. Doch die Ziege verweigerte noch immer den Platz zwischen den Stangen des umgebauten Kinderwagens. Verdammt! Sollten alle Bemühungen vergeblich gewesen sein? Da. Einer Intuition folgend, war es die treue Frieda, die die Initiative ergriff, dem Tiergut zuredete und es zum Wagen führte. Und siehe da, der Vierbeiner folgte den Anweisungen ohne zu bocken. Fredo jubelte, zeigte den Schaulustigen an den Fenstern des Hochhauses seinen Mittelfinger. Mit einem triumphierenden Ruck drückte er eine angegraute Prinz-Heinrich-Mütze auf seinen Kopf. Über dem Blendschutz klebte ein Papierstreifen, worauf zu lesen war: »Fredos Expressdienst«. Nicht lange, und das Fuhrwerk überquerte die nahe Hauptstraße. Dann ging es auf geradem Weg zur Albecker Filiale der Hamburger Arbeitsagentur. Frieda, die dem Wägelchen folgte, bekam glühende Wangen von der Geschwindigkeit, mit der die Ziege den langen Weg zurücklegte. Der schlanken 54-Jährigen wurde die Luft knapp, und so war sie heilfroh, hinter der letzten Biegung das futuristische Gemäuer der Arbeitsagentur zu sehen. Doch noch war ein Hindernis zu nehmen, 10 Treppenstufen zum Eingang. Fredo zeigte sich gegenüber der bockenden Ziege unerbittlich. Abermals sollte es Friedas guter Zurede vorbehalten bleiben, das Tier zum Mitmachen zu bewegen. Während Fredo die gläserne Flügeltür geöffnet hielt, sprang die Ziege mit dem ruckenden und rumpelnden Wägelchen im Schlepptau die Treppe hinauf. Den spitzen Schreien der Rezeptionsdamen folgte der unvermeidbare Menschenauflauf im Foyer. Nur Sekunden später versammelten sich die Ordnungskräfte. So sehr Fredo sich auch im Recht wähnte und dieses laut und gestenreich reklamierte, die Wachleute der Arbeitsagentur bestanden darauf, dass das Tier hier im Foyer nicht zu suchen habe. Fredo blieb stur, erklärte nachdrücklich, ein von der Agentur gefördertes Logistikunternehmen gründen zu wollen, wofür er den Beweis antreten wolle, und zwar beim Direktor persönlich. Direktor? Das hörte sich wichtig an. Die Ordnungskräfte zögerten. Da erschien ein hochrangiger Jobberater. Nur wenige Sekunden und der erfahrene Mann hatte den Sachverhalt erfasst. Unmissverständlich stellte er klar, dass eine Arbeitsagentur kein Zoo sei und dass man keine Ausnahme machen könne. Sonst, so der Berater, würde es hier morgen von Eseln, Schafen und eben von Ziegen nur so wimmeln. Das war ein Argument, dem sich auch der ehrlichste und eifrigste Agenturkunde nicht entziehen konnte. Fredo schirrte die Ziege aus und ließ sie von Frieda vor die Tür führen. Der Herr von der Arbeitsagentur begutachtete den umgebauten Kinderwagen. »Auf einer deutschen Straße dürfen Sie mit einem solchen Gefährt aber nicht fahren«, mahnte er. »Das weiß ich selbst«, entgegnete Fredo unwirsch und stellte klar, dass er nicht zum Verkehrsunterricht gekommen sei. Der Jobvermittler zuckte mit den Augenlidern und erklärte in weniger ruhigem Tonfall: »Am einfachsten wäre es, wenn Sie den Wagen selbst zögen, so wie ein wahrhaftiger Rikscha-Führer.« Doch auch dieser Rat missfiel dem zukünftigen Transportunternehmer. »Ich bin kein Sklave, sondern eine Art Taxi«, erklärte Fredo. »Ach so, jetzt verstehe ich«, antwortete der Arbeitsberater. Auf seinem Gesicht lag der breite, wenn auch versteckte Ausdruck einer Gemütsbewegung. Sie war von genau jener Art, die den stolzen Fredo Zeit seines Lebens bis aufs Blut reizte. den Kopf gesenkt wie ein angestochener Stier, so drohte er mit angewinkelten Armen und geballten Fäusten. Der Arbeitsberater ahnte Schlimmes. Abwehrend stellte er die Handflächen auf. »Mein Herr«, begann er einlenkend, »ich will Ihr Gefährt gerne einer genaueren Prüfung unterziehen.« Friede hob den Kopf. »Okay«, antwortete er, »gehen wir vor die Tür, dann zeige ich Ihnen, wie mein Ziegenexpress in Schwung kommt.« »Nun ja, wo soll es denn hingehen? Wie wäre es mit Feinkost Aldi?«
»Ja, durchaus, das geht in Ordnung«, willigte der Jobberater ein. »Ich habe ohnehin noch etwas zu besorgen. Da könne man das Notwendige mit der stolzen Pflicht verknüpfen.«
Frieda, als sie ihren Fredo in Begleitung des Jobberaters aus dem Gebäude kommen sah, dirigierte die Ziege zwischen die Leitstangen des Wagens. Schon trabte das Tier los. Fredo pfiff ein flottes Liedchen. Keine 15 Minuten, und sie erreichten den stets gut frequentierten Parkplatz vor den erleuchteten Fenstern mit dem berühmten Aldi-Logo. Während der Jobvermittler das Ladeninnere aufsuchte, seine privaten Einkäufe zu erledigen, bugsierte Frieda das Ziegengefährt in einen toten Winkel neben der Eingangstür. Die Kunden, die allesamt gut bepackte Einkaufswagen vor sich herschoben, staunten nicht schlecht über das merkwürdige Pärchen mit der Ziege vor einem umgebauten Kinderwagen. Herbeigeeilte Kinder wollten das Tier füttern. Fredo hatte nichts dagegen. Die Kinder gehörten zu Eltern, ihre Eltern gehörten zu einem Einkaufswagen und dessen Inhalt war ein potenzieller Auftrag. Fredo gehörte zu der Sorte Mensch, die nichts dem Zufall überlassen mögen. Er könnte die Zeit des Wartens auf die Rückkehr des Jobvermittlers für eine Übung nutzen, überlegte er. Die Wahl fiel ihm nicht schwer. »Hallo«, sprach eine schon betagte Kundin an, »darf ich Sie fragen, ob Sie bereit wären, Ihre Einkäufe von mir und meinem Wagen nach Hause transportieren zu lassen?« Die Dame hob abwehrend den Arm, an dem ihr Einkaufskorb hing. »Nein«, antwortete sie, »ich habe doch nichts weiter als ein Netz mit Orangen und zwei kleinen Kohlrabis dabei.« Die Dame irrte. Zwar besaß sie noch immer ihre beiden Orangen, doch jetzt nur noch einen Kohlrabi, der andere steckte im Maul der Ziege. Während die Dame empört aufschrie, machte das Tier einen durchaus wohlwollenden Eindruck. Listig schielte es auf den zweiten Kohlrabi. Frieda, die den Ernst der Lage erkannte, griff blitzschnell nach dem Halsband und stoppte die Vorwärtsbewegung des fresslustigen Vierbeiners. Fredo entschuldigte sich bei der Dame und zückte sein Portemonnaie, um den Schaden zu begleichen. »Nichts da«, schimpfte die Alte, »wie komme ich dazu, mich ein zweites Mal anzustellen an der Kasse?« Sie zeigte mit dem Finger auf Fredo und verlangte, dass er den Kohlrabi kaufe. »Nein, nein, nein«, schoss es Fredo durch den Kopf, »ich muss bei meiner Ziege bleiben. Schließlich bürge ich für das Viech.« Frieda hatte wohl das Gleiche gedacht, denn ohne ein Wort zu verlieren, eilte sie in den Verkaufsraum. Kaum war sie außer Sicht, schien die Ziege Sehnsucht nach ihrer menschlichen Freundin zu bekommen. Meckernd bäumte sich das Tier auf. Ein Tritt, ein Ruck, dann flitzte es mitsamt dem Wagen durch die gerade geöffnete Tür. Dort kollidierte es prompt mit dem Drehkreuz. Ein Sprung, ein Knirschen, dann rissen die Zügel. Dann blieb der Wagen zwischen den metallenen Gittern stecken. Die aller Last entledigte Ziege folgte Frieda fröhlich springend zum Gemüsestand. Wohl in der Überzeugung, dass Abendbrotzeit sei, vergaß das Tier alle Freundschaft und machte sich meckernd und schmatzend über das ausgestellte Gemüse her. Frieda war machtlos. Auch die tatkräftige Hilfe des Geschäftsführers konnte die Ziege nicht unter Kontrolle bringen. Meckernd flitzte sie kreuz und quer durch den Laden, immer mal wieder nach einer süßen Leckerei schnappend. Da kam unerwartete Hilfe. Der hochrangige Jobvermittler, erprobt im Umgang mit enttäuschten und renitenten Kunden, schaffte es tatsächlich, auch eine Ziege zu besänftigen. Zu seinem Unglück freilich war er es, der das Tier mit festen Armen im Schwitzkasten hielt. Vielleicht hätte er dabei demonstrativ mit Fredo schimpfen oder einfach nur die schützende Nähe des Aldi-Filialleiters suchen sollen. So jedoch landete er im Schlepptau von Frieda, Fredo und der Ziege auf dem nächsten Polizeirevier. Und weil er keinen Ausweis dabei hatte, war es seinem Vorgesetzten, dem Agenturdirektor, vorbehalten, ihn auszulösen. Der peinlich berührte Jobberater verließ die Einsamkeit seiner Zelle mit steinerner Miene. Doch vergaß er nicht, dem vermeintlichen Unternehmensgründer und dessen Zugtier einen vernichtenden Blick zuzuwerfen. Während die Ziege ratlos meckerte, verstand Fredo die Botschaft durchaus. Zurückgeblieben auf der Wache, flehte der verhinderte Stadtteil-Express-Spediteur um Nachsicht, reklamierte seine Unbescholtenheit. Vergebliche Mühe! Der Aldi-Filialleiter bestand auf eine Anzeige gegen den Drehkreuzzerstörer und Kohlrabi-Dieb. Und zu einem Unglück benachrichtigte die Polizei auch noch den Eigner des Ziegenhofs.
Der Geschäftstüchtige berechnete prompt zusätzliche Kosten für das Abholen seines Tieres. Erst dann durften Fredo und Frieda den Heimweg antreten. Das heißt, Frieda marschierte nicht einfach so an Fredos Seite dahin. Nein, sie wurde gegangen, besser geführt von ihrem Fredo, fachgerecht eingeschirrt vor dem umgebauten Kinderwagen. Das niederschmetternde Ende des Bemühens zur Unternehmensgründung sollte den frustrierten Fredo noch viele Tage lang beschäftigen. Dunkle Stunden der Selbstreflexion, in denen seine Bewunderung für das freie Unternehmertum mächtig ansteigen sollte. Denn für ihn stand außer Zweifel, dass auch die fernsehkompatible Politprominenz und die talkenden Wirtschaftsgewaltigen mindestens ebenso große Probleme hatten überwinden müssen wie er selbst. War nicht einst auch bei Sabine Christiansen schon mal die Rede gewesen von den ungeheuren Hürden und Schikanen, denen sie Existenzgründer gegenüber sahen? Vielleicht, so mutmaßte Fredo, hatte das Schicksal ihn warnen wollen. Vielleicht war die Ziege wirklich nicht die beste Lösung. Während all dieser Überlegungen saugte sich sein untrüglicher Blick an Friedas kräftigen Schenkeln fest. Und nachts träumte er von ihrem eleganten Trab vor dem Ziegenwagen. Warum nur? Das herauszufinden, sollte er noch viele, viele schlaflose Nächte verbringen. Aboreas, März 2005. So, ich bin durch.